freue mich, dass ich wieder einmal hier sein darf. Ist meine erste Frühschicht, wenn ich das mal so sagen darf, in Emstetten. Malen vorher sind wir immer abends da gewesen. Und seitdem wir außer am ersten Sonntag morgens Gottesdienst habt, hatte ich noch keine Gelegenheit, wieder hier zu sein. Deshalb freue ich mich. War auch vom Fahren her sehr angenehm. Es war die A1 vor Münster gesperrt, aber das wusste ich glücklicherweise früh genug, konnte dann anders fahren. Von daher war das heute Morgen alles unproblematisch. Ich möchte uns zunächst einmal den Namen David in den Raum werfen. Ich nehme an, dass manchem etwas dazu einfällt, wenn der Name David fällt. Wenn ich meinen kleinen Enkel fragen würde, der würde von David und Goliath sprechen. Das haben wir oft gelesen und gespielt. Und er wusste auch, was David dem Goliath sagte. Du kommst zu mir mit Bogen und Schwert und ich komme dir zu dir im Namen Gottes. Das hat der Kleine also auch schon begriffen. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch David als der Psalmbeter bekannt. Vielleicht haben wir auch gehört, dass David in der Bibel der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Ein schönes Kompliment, von dem ich mir wünschen würde, dass das für uns alle zutrifft, dass wir Menschen nach dem Herzen Gottes sind. Aber ich möchte heute eine dunkle Stunde aus Davids Leben in den Mittelpunkt rücken. Wir kennen sicher auch die Geschichte von David und Bathseba. Das Heer war in den Krieg gezogen, David war zu Hause geblieben, ging auf dem Dach seines Hauses spazieren, sah im Nachbarhaus eine schöne Frau, wie sie sich badete. Als König hatte man damals die Möglichkeit zu sagen, ach, das ist interessant, da gucke ich mal, schickt jemanden hin, lässt sie holen. Die beiden haben dann Sex miteinander. Und das hat dann Folgen, Bathseba ist schwanger. Jetzt ist natürlich Holland in Not und David muss sich etwas einfallen lassen. Er schickt nach seinem Feldherrn Joab und sagt, schick mir den Uriah, den Mann der Bathseba, nach Hause. Und dann hat er gehofft, er könnte den nach Hause schicken zu seiner Frau, dass die miteinander schlafen und dass er dann das Kind, das er gezeugt hat, dem Uriah unterschieben kann. Aber Uriah ist Soldat und sagt, wenn alle Leute, all meine Kameraden im Feld sind, kann ich nicht nach Hause gehen und mich mit meiner Frau vergnügen. Dann versucht David das dann, indem er ihn am zweiten Tag betrunken macht, nach dem Motto, dann wird das irgendwie schon gehen. Aber auch so ging es nicht. Uriah ging nicht nach Hause und so stand David vor einem echten Problem. Er schickt dann einen Brief zu seinem Feldhauptmann Joab und sagt, stell Uriah so in den Kampf um die Stadt, dass er auf jeden Fall fallen muss, zieht euch von ihm zurück, dass er alleine da steht. So kommt es auch, Uriah fällt im Kampf. Und dachte David, jetzt haben wir alle Probleme gelöst. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen und einem armen Mann in einem Dorf. Der arme Mann hat nur ein Schaf, der reiche hat ganz viele. Und als er Besuch kriegt, geht er hin und nimmt das Schaf des Armen und schlachtet das und gibt es seinen Gästen, um seine eigenen Schafe zu schonen. Und David, der ja einigen ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hatte, regt sich furchtbar auf und sagt, also der Mann ist des Todes schuldig. Und da sagt der Prophet zu ihm, du bist der Mann. Und da fällt es David dann wie Schuppen von den Augen, das, was der Prophet meint, sein Verhalten mit Bathseba und Uriah. Und dann, und das ist das Thema, das ich uns heute vorstellen möchte, dann betet er den 51. Psalm. Wir wollen da zunächst einmal den Text lesen. für den Chorleiter, ein Psalm aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Dann betet David: Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter. Dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht, und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Hilf und erbarme dich über Zion. Baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf deinem Altar opfern. Der erste Gedanke, der mich bewegt, ist das, was David in Vers 7 sagt: Ich bin Sünder von Anfang an. Diese Formulierung ist für heutige Ohren missverständlich. Es geht nicht darum, dass David meint, dass seine Mutter ihn in Sünde empfangen hat, dass der Akt der Zeugung unanständig ist, oder es geht auch nicht um Sexualität überhaupt. Sie ist von Gott schöpfungsmäßig vorgesehen und deshalb gut, wenn sie nach seinen Maßstäben gebraucht wird. Das Problem, das David hier anspricht, ist das Problem der sogenannten Erbsünde. Kein Mensch ist von Natur aus sündlos. Mach's einmal weiter. Da heißt es in der Hoffnung für alle an dieser Stelle: Seit mein Leben im Leib meiner Mutter begann, liegt Schuld auf mir. Von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Das zeigt also, dass das Sünde zum Menschsein dazugehört. Und das machen auch noch andere Stellen deutlich. Beispielsweise sagt Hiob: Wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Auch ein Mann wie Hiob weiß schon, dass es keinen Menschen gibt, der vor Gott völlig rein und gerecht dasteht. Und dem Apostel Johannes ist es in seinem Brief dann deutlich, 1. Johannes 1,8: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt also, Johannes weist darauf hin, dass wir vor Gott überhaupt keine Chance haben als natürliche Menschen. Wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, dass wir ordentliche Menschen in den Augen Gottes sind. Und Paulus gibt dann im Römerbrief den Hinweis darauf, warum das so ist. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Paulus erinnert hier an das Geschehen im Paradies, als Adam und Eva Gott ungehorsam wurden, von dem Baum aßen, von dem sie nicht essen sollten, und so in Sünde fielen. Seit diesem Zeitpunkt an gibt es keinen Menschen mehr vor Gott, der gerecht ist. Und wenn David das hier auf sich bezieht und sagt: Ich bin Sünder von Anfang an, dann sieht er sich hier im Zeichen dessen, was in seinem Leben geschehen ist, im Lichte Gottes. Er sieht, vor Gottes gerechtem Auge habe ich mit meiner Schuld keine Chance. Und ich glaube, es kann für uns auch nur gut sein, diesen Schritt auch zu tun, uns im Lichte Gottes zu betrachten. Für den heutigen Menschen ist das mindestens ein unbequemer Gedanke, wenn nicht einer, den er so von vornherein ablehnt. Menschen, die auf sich selbst vertrauen und gerade in der heutigen Zeit, wo es um Selbstoptimierung und all diese Dinge geht, um möglichst gut dazustehen, ist das nichts, was ein Mensch mit Begeisterung aufnimmt, wenn man ihm das vor Augen hält. Gehen wir einen Schritt weiter. David sagt, meine Sünde trennt mich von Gott. David nimmt im Lichte dessen, was der Prophet ihm gesagt hatte, seine Sünde nicht auf die leichte Schulter. Der Begriff Sünde taucht ja auch in unserem Sprachgebrauch noch auf. Dann redet man schon mal von kleinen Sünden, die man begangen hat. Man sündigt heute gerne, wenn man etwas für sein Hüftgold tut und sich mehr an Nahrungsmittel und an Leckereien gönnt, die als vielleicht gut sind, dann hat man wieder im normalen Sprachgebrauch gesündigt. Es gab mal vor vielen Jahren, im Kölner Karnevalsbereich ein Lied, wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Es gab auch mal eine Fernsehsendung vor vielen Jahren, die hieß Liebe Sünde. Das heißt, der Begriff hat heute, wenn er überhaupt verwendet wird, das von einer gewissen Leichtigkeit, das kann man so locker dahinnehmen, mit zwinkerndem Auge das alles sehen. Und da wird nicht gesehen, dass Sünde uns von Gott trennt. Da sagt David ganz ausdrücklich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Das ist der Aspekt, der uns vielleicht, sehe das auch bei mir noch manchmal, nicht so vordergründig im Auge steht. Wenn wir etwas tun, was in Gottes Augen nicht richtig ist, dann sündigen wir gegen ihn. Noch erst zweitrangig vielleicht auch an einem Nächsten. Unsere Sünde trennt uns zunächst einmal von Gott. Und dann ist die Folge, die David deutlich spürt und die ihm ja auch Mühe macht und die ihn ja auch dazu bringt, diesen Psalm zu schreiben, wenn Gott Sünde in meinem Leben sieht, dann ist es praktisch zwangsläufig, dass er sich von mir abwenden muss. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, ist deshalb die Bitte, sondern er sagt dann, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und nicht vor mir. Das heißt, sieh nicht meine Sünde an, sondern sieh auf mich, der ich dein Erbarmen brauche. David kennt nämlich die Konsequenzen daraus, wenn man von Gott getrennt ist, wenn Gott einen nicht mehr ansieht. Das bedeutet den Tod. Nicht unmittelbar immer den leiblichen Tod. Da gibt es in der Bibel auch Beispiele dafür, dass das dann unmittelbar eintritt. Aber das ist hier nicht der Aspekt, sondern Tod vor Gott heißt, ich bin dauerhaft von ihm getrennt, bin nicht mehr gemeinschaftsfähig für ihn und habe auch keine Perspektive für mein Leben nach dem Tod. Also bitte eins weiter. Das war die Erfahrung, die die Menschen in der Urgeschichte, ich hatte sie erwähnt, machte. Als Gott dann im Garten, das nach dem Sündenfall den Menschen trifft, antwortet Adam ihm, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bauen, von dem er genommen war, und er trieb den Menschen aus. Schon die ersten Menschen merkten unmittelbar, nachdem sie vor Gott gesündigt hatten, dass sie nicht mehr gemeinschaftsfähig mit ihm waren. Gott vertreibt sie aus ihrem perfekten, paradiesischen Lebensraum und schickt sie von seinem Angesicht weg. Das heißt also, Leben in Sünde bedeutet Trennung von Gott. Und dabei ist Sünde mehr als die einzelne Tat. Sie ist, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, mein Naturzustand. Sünde ist der Wille des Menschen, ohne Gott leben zu wollen. Und das ist auch der Aspekt, der auch für uns Gläubige gilt, wenn wir in Sünde zurückfallen, ist auch das zunächst einmal wieder ein Trennungsaspekt. Und die Folgen, die sich daraus ergeben, der Tod, das ist das Urteil, das David ja selber führt und das, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat, David sagt, du bist im Recht mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Das heißt also, wenn Gott den Menschen verurteilt, ist er nicht willkürlich, sondern es entspricht dem, was er den Menschen als Lebensordnung mit auf den Weg gegeben hat. Eine solche Einsicht könnte ja zu tiefer Depression führen, wenn man weiß, ich bin von Gott getrennt und habe von mir aus keine Chance, zu ihm zurückzukommen. Aber dafür können wir einen Schritt weiter gehen. Da gibt es etwas, was uns Hoffnung macht. Vergebung ist nur durch Gott möglich. Auch da wollen wir uns die Verse nochmal ansehen. Heißt es in Vers 3 und 4, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und dann das, was ich gerade auch schon mal hatte, sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter. David hat erkannt in seiner Situation, dass es noch eine einzige Möglichkeit gibt. Er weiß zwar, er hat gegen Gott gesündigt und ist deshalb eigentlich verurteilt, aber Gott ist so groß, dass er auch Sünde vergeben kann. Dass Gott ist in der Lage, ihm wieder auf den rechten Weg zu helfen. Noch eins weiter bitte. Da heißt, Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist nicht großzügig gegen Sünde, aber liebevoll gegen den Sünder. Das sagt er in Hesekiel 33. Sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn ich vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich festhalten müssen. Nur er allein kann Vergebung schenken. David hatte hier ja Vorstellungen, die seinem damaligen Umfeld entsprechen. Er spricht von Waschungen, vom Reinigungsopfer. Da ist dann die Rede davon, dass er mit Hysop gereinigt werden soll. Hysop ist ein kleiner Busch mit stark riechenden Blättern, der beim Reinigungsopfer in der Stiftshütte damals und später im Tempel verwendet wurden. Und wir erkennen diesen Busch aus der Kreuzigungsgeschichte in Johannes 19, wo ein Schwamm auf einen Hysop gesteckt wird, damit Jesus dann diesen Essig trinken konnte. Das ist also etwas, was da zum damaligen Ritus im Volk Israel in der Stiftshütte beim Gottesdienst gehörte. Aber David weiß auch, dass zur Tilgung seiner Schuld mehr nötig ist als das, als Opfer, dass das nicht ausreicht. Er hat vielleicht unzureichende Vorstellungen in seiner Zeit, aber wir wissen, wie Gott Reinigung vollbringen kann. Da heißt es in 1. Johannes 1, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das ist das Reinigungsmittel, das wirklich für die Trennung von Gott ausreicht. Wir sind noch nicht weit von Karfreitag und Ostern entfernt, das haben wir uns also ins Gedächtnis gerufen, dass nur so Vergebung möglich ist. Weil Gott ein heiliger Gott ist, musste er in seiner Heiligkeit den Preis so hoch ansetzen, um uns vergeben zu können. Aber er hat den Preis auch selbst bezahlt, weil kein Mensch es von sich aus gekonnt hätte. Da heißt es im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Christus aber ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Dieser Grundsatz, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, hängt damit zusammen, dass nach biblischer Maßstäben Blut das Sinnbild für das Leben ist. Wer vor Gott sein Leben verwirkt hat durch die Sünde, kann nur durch das, ein anderes Leben wieder gerechtfertigt werden. Und weil all die menschlichen Opfer, die gebracht worden sind im Alten Bund, das nur ein Hinweis darauf waren, auf Gottes Vergebungsmöglichkeit, musste Gott selbst den Preis bezahlen, indem er seinen Sohn, den einzigen vollkommenen, sündlosen Menschen, der auf dieser Erde gelebt hat, geopfert hat, und sein Opfer hat er angenommen. Und das gibt uns dann Zuversicht und Hoffnung. Da heißt es wieder im ersten Johannesbrief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist auch die Chance, die wir als Gläubige haben, wenn wir in unserem Leben wieder in Sünde gefallen sind, Sünde bekennen, und dann wird er uns sie auch wieder neu vergeben. Das wirft die Frage auf: Was muss ich eigentlich tun, um diese Vergebung grundsätzlich zu erlangen? Oder andersherum die Frage gestellt: Was erwartet Gott eigentlich von mir? Und das bringt uns zum nächsten Punkt: Gott erwartet von mir Buße. Da ist zunächst einmal davon die Rede, denn ich bekenne meine Sünden, die mich Tag und Nacht verfolgt. Das heißt, ich muss Sündenerkenntnis haben. Es muss mir deutlich werden, dass da etwas ist, was mich von Gott trennt. Und wie gesagt, wir denken im Normalfall über vielleicht einzelne Taten nach, aber grundsätzlich, und das ist dem modernen Menschen auch schwer deutlich zu machen, ist die Grundschuld unseres Lebens nicht, dass wir das eine oder andere Böse getan haben, sondern dass wir nicht nach Gott fragen, dass wir ihn nicht Herr sein lassen. Wir haben das in manchem der Lieder in der Anbetung, in der Lobpreiszeit uns ja deutlich gemacht. Gott ist Gott, er hat uns geschaffen zu ihm hin, er hat einen Anspruch an uns, und unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Trennung von ihm ist, wenn wir nicht nach ihm fragen. Und warum geht es um Buße und Reue? Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Das ist das Einzige, was wir in dieser Situation tun können. Erkennen, dass wir von Gott getrennt sind, weil unsere Sünde, unsere Schuld uns von ihm trennt. Das müssen wir bedauern, das müssen wir bereuen und sagen: Gott, sieh mich an, nimm mich an, mach mich so rein, dass ich wieder mit dir zu tun haben kann. Und deshalb ist Buße, die wir tun, keine Leistung, sondern auch Geschenk Gottes an uns. Gott will ja nicht, dass wir verloren gehen. Deshalb kennen wir die Stelle aus dem Römerbrief: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott selber wirbt so um uns, dass er uns sogar die Chance zur Buße anbietet in seiner Güte und seiner Barmherzigkeit. Er will nicht, dass der Mensch verloren geht. Die Formulierungen von David zeigen, dass es hier um tiefe innere Bewegungen geht, nicht um die leichte menschliche Art der Entschuldigung. Wie ist das heute, wenn da irgend so was bei uns passiert? Sorry, sagt man, oder tut mir leid, entschuldige bitte. Normalerweise wäre die angemessene Formulierung auch in zwischenmenschlichen Situationen: Ich bitte dich um Verzeihung. Wann habt ihr das zuletzt mal von jemandem gehört, der euch im wörtlichen oder im übertragenen Sinn auf die Füße getreten hat? Das wird alles so leichthin abgetan. Das ist nicht die Haltung, die wir vor Gott einnehmen müssen, wenn er uns unsere Schuld vergeben soll. Es gibt da noch ein paar interessante biblische Beispiele. Eins aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium. Denn Herodes fürchtete den Johannes, der er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Da ist also ein Mensch, König Herodes, ein mächtiger Mann, der wusste, dass Johannes ein Gerechter, ein heiliger Mann war, der im Auftrag Gottes zur Buße aufrief, und er war zunächst auf seiner Seite und er beschützte ihn. Aber wenn er mit ihm gesprochen hatte, merkte er, Ich kann dem nicht nur zuhören, ich kann nicht nur mir das sagen lassen, was er als Botschaft hat. Das müsste normalerweise in meinem Leben Konsequenzen haben. Ich müsste mich auch von ihm zur Buße rufen lassen. Aber das tat er nicht. Trotzdem hörte er ihn immer wieder gerne an, bis zu dem Zeitpunkt, als er das leichtsinnige Versprechen abgab, seiner der Herodias, der Salome gegenüber. Und dann hat er Johannes hinrichten lassen, obwohl er wusste, dass er ein gerechter Mann war. Und eingangs hatte ich das schon zitiert, was in der Geschichte mit David und Bathseba eine Rolle spielte. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Hier ist der Punkt, die Verbindung zu dem Ausdruck, den ich auch eingangs erwähnte, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Nicht das erfolgreiche Leben als Feldherr war das Entscheidende, nicht die frommen Taten, die er getan hatte, nicht das gute Leben, sondern nicht die Sündlosigkeit, sondern Buße und Reue vor Gott, zu seiner Schuld zu stehen und Gott um Vergebung zu bitten. Diese Haltung des Menschen ist das, was Gott dann letztlich dazu führt, Menschen zu vergeben und sie in seinen Augen gerecht zu machen. Und ich denke, dass hier Hoffnung für alle besteht. Wenn Gott einen solchen Sünder wie David mit Ehebruch und Mord und Totschlag, dann nimmt er auch mich an, egal wie sündig ich bin, egal was ich in meinem Leben getan habe. Gott will unser Leben, er will Gemeinschaft mit uns. Er liebt seine Geschöpfe, er liebt jeden Menschen. Aber es kommt noch ein Aspekt hinzu, dass in der Apostelgeschichte heißt es, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. In Römer 2 hatten wir noch gelesen, dass die Güte Gottes uns zur Umkehr leitet. Aber jetzt, nachdem Jesus da ist, nachdem Jesus die Vergebung ermöglicht hat durch sein Opfer, gebietet Gott den Menschen, Buße zu tun, wenn sie mit ihm in Verbindung wollen, wenn sie zu ihm zurückkehren wollen. Da sind wir beim nächsten Punkt. Gott schenkt neues Leben. Da hieß es in Vers 9, wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und in Vers 12 heißt es, Gott erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Das ist das, was dieses Wort erschaffe, ist das Wort, das am Anfang der Bibel vorkommt. Gott schuf Himmel und Erde. Das Wort verwendet die Bibel nur für Gottes Schöpferhandeln. Und hier ist auch damit gesagt, dass David weiß, Gott muss da noch etwas völlig Neues tun, mir einen ganz neuen Anfang geben, weil das, was ich im Moment ihm zu bieten habe, nicht ausreicht. Nur Gott kann uns durch sein Handeln ein erneuertes Herz geben. Es lässt sich ja heutzutage bei mancher Fernsehsendung nicht vermeiden, dass sie immer wieder von Werbung unterbrochen wird. Und da ist eine Werbung, die mir auch immer wieder auffällt. Da treffen sich zwei Frauen auf der Rolltreppe. Die sagt die eine zur anderen, ach, hast du ein neues Kleid? Nein, sagt die andere Frau, in Perwoll gewaschen. Perwoll hilft in der Beziehung zu Gott unter keinen Umständen. Auch nicht mit zehnmaligem Waschen wird die Farbe meines Herzens wieder so, wie sie ursprünglich war. Da muss Gott wirklich etwas Neues tun. Er muss eingreifen. Er muss mir das neue Herz geben, das in seinem Sinne ist. Und dann haben wir das, was Hesekiel auch dann sagt. Gott spricht dann, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das meint, wenn man das über das Bild hinaus sieht, das menschliche Herz, das nicht nach mir fragt, das sündig, das getrennt von mir lebt, nehme ich euch weg und gebe euch das Herz, das in mir zu mir in Beziehung steht, durch Jesus, unseren Herrn. Das betont dann Paulus im 2. Korintherbrief, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist etwas, was wir uns schwer auch nur vorstellen können. Auch in der Stunde unserer Wiedergeburt, bei unserer Bekehrung, sind wir ja nicht nach außen hin sichtbar neue Menschen geworden. Wir hatten immer noch die gleiche Figur und alles war nicht verändert, nur unser Herz war verändert. Wir sind in Gottes Augen eine neue Schöpfung, zu der er wieder in Beziehung stehen kann. Und das ist auch das, was David hier in dem Psalm zum Ausdruck bringt: Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Aber noch ein zweiter Bitte: Das hat auch Konsequenzen. Erfahrene Vergebung, erfahrenes Heil führen zur Evangelisation. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren, betet David. Er weiß also, das Heil, das ich erfahren habe, darf ich nicht für mich behalten. Es gibt noch viele Menschen, die das Heil nötig haben. Die Formulierung, die hier gebraucht wird, er schreibt die Gottlosen, in anderen Übersetzungen heißt sie die von dir Abgefallenen, die mit dir gebrochen haben. Das ist die Haltung des natürlichen Menschen. Das ist die eigentliche Schuld des Menschen. Und dann sagt er in einem anderen Psalm: Zu Schanden werden Vergehen sollen, die meine Seele beschuldigen. In Hohn und Schande sollen sich hüllen, die mein Unglück suchen. Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. Jubeln sollen meine Lippen, wenn ich dir spiele, und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit reden, den ganzen Tag. Und wer von den Psalmen, die David geschrieben hat, noch den einen oder anderen mehr kennt, der weiß, wie wichtig ihm das immer wieder gewesen ist. Aber es ist nicht nur ein alttestamentlicher Aspekt. Das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen in der Apostelgeschichte. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ich habe das mal einmal für mich selbstkritisch so formuliert: Es ist uns gut möglich, von dem nicht zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was trifft die Situation? Das, was die Apostel sagen, ist uns unmöglich, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben? Oder können wir das gut verschweigen? Ich erwische mich immer wieder mal in Situationen, wo ich es versäume, auch wenn die Gelegenheit vielleicht da ist, auf das, was ich in Jesus erfahren habe, hinzuweisen, um andere Menschen auch noch dahin zu bringen. Die Frage an uns ist also: Bewegt uns unsere Errettung immer noch so, dass wir Zeugen dieses Heils sind, dass wir anderen Menschen das weitergeben wollen? Und noch ein letzter Aspekt: Erfahrene Vergebung, erfahrenes Heil führen zum Lob Gottes und zur Gemeinschaft. Da heißt es in Vers 10: Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Oder dann etwas später: Dann werde ich Gott, mein Retter, dann werde ich singen über und jubeln über deine Vergebung. Oder: Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Am Schluss des Psalms: Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht vielleicht auch außer in der Beziehung zu Gott auch schon einmal in Situationen erlebt habt, wo zwischen Menschen Vergebung stattgefunden hat. Wenn Dinge, die einen belastet haben, ausgeräumt sind, wenn Vergebung da ist, dann erfüllt einen das mit Freude. Dann spürt man etwas von erneuerter Gemeinschaft. Und was zwischen uns Menschen möglich ist, ist ganz grundsätzlich auch dann möglich, wenn wir in Jesus Vergebung finden, ist wieder Gemeinschaft mit Gott möglich. Und wie reagiert dann Gott? Achso, das hatte ich ja gerade schon euch vorgelesen. Und ja, ich sage euch, sagt Jesus, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Gott liebt mich nicht nur, er freut sich auch, wenn ich zu ihm zurückkomme, wenn ich wieder Gemeinschaft mit ihm habe. Das sind Hinweise auf den Gottesdienst für David, zunächst in der Stiftshütte, später im Tempel mit dem Opferdienst noch. Für uns ist das der Punkt, dass wir immer wieder in Anbetung und Lob und Dank zu ihm kommen. Für mich ist das auch wichtig, wieder auch bei uns in der Gemeinde, aber ihr habt das ja bei euch auch, dass das im Abendmahl besonders zum Ausdruck kommt, dass wir da die Gelegenheit haben, uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat und ihm da in besonderer Weise zu loben und zu ehren. Paul Gerhardt hat in einer Strophe des Liedes Die gültende Sonne geschrieben: Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben. Was wir nur haben, alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter. Dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. Das ist gut 400 Jahre alte Sprache, deshalb will ich das ein bisschen übersetzen. Dass wir singen und unserem Schöpfer Opfer bringen, ist relativ klar. Es geht darum, was haben wir, was wir ihm bringen können. Und dann sagt Paul Gerhardt, die besten Güter sind unsere Gemüter. Damit meint er unser Herz, unser Wesen, unser Sein. Das sollen wir Gott zum Opfer bringen. Und dann vergleicht er die Opfer aus dem Alten Bund, den Weihrauch und den Widder, der auf dem Altar geopfert werde, mit unseren dankbaren Liedern, die wir Gott bringen können, woran Gott sich freut, so wie damals über die Opfer im Alten Testament oder vielleicht sogar noch mehr über das, was wir ihm mit dankbarem Herzen bringen. Daran freut er sich. Und deshalb tun wir immer wieder gut daran, in unseren Gemeinschaften auch uns Zeit zum Lobpreis zu nehmen, weil das ist, über was Gott sich bei seinen Kindern freut. Und auch im Hebräerbrief wird das noch einmal betont. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir von ihm reden, auch im Gespräch mit anderen Menschen, dann bringen wir Gott ein Opfer des Lobes dar. Darüber freut er sich. Das sind die Opfer, die Gott heute will. Wir brauchen keine Tiere mehr zu opfern, aber unser Lob, unser Dank, unsere Anbetung gebühren ihm. Und ich hoffe, dass wir daran immer wieder neu einstimmen können. Amen.